Wir fahren weiter mit den Zufluchtsstätten in Josua 20. Ich habe in der Pause gemerkt, manchmal meint man, man hätte das klar gesagt und es kam offensichtlich nicht klar rüber zur Frage der Todesstrafe. Also ich habe versucht zu erläutern, dass Gott selber die Todesstrafe eingesetzt hat in dem Bund mit Noah. Wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden. Also nicht Gott würde ab der Sintflut eingreifen, sondern der Mensch hat die Verantwortung einzugreifen. Ab dem Bund mit Noah, der geschlossen wurde in 1. Mose 9 mit der ganzen Erde und mit der Gültigkeit, solange die Erde besteht, da hat Gott die Obrigkeit eingesetzt. Und auf dieser Grundlage sagt Römer 13, dass jede Obrigkeit eben von obrigkeitlicher Gewalt von Gott ist. Also nicht eine menschliche Erfindung, sondern Gottes Erfindung und auch Gottes Wille, dass Staaten eben regiert werden. Wobei das Gewaltmonopol eben nicht den Bürgern gehört, sondern allein dem Staat. Und darum sagt sogar das Neue Testament, Gott hat der Regierung das Schwert gegeben, Römer 13. Und das ist die Grundlage für die Polizei und auch für die Armee eines Landes und eben auch ist es die Grundlage, um zu sagen, die Todesstrafe bei Mord, aber das muss nachweislich klar sein, nicht ein Zweifel. Bei Mord, dieses Recht hat Gott dem Staat gegeben, nicht nur früher, sondern auch heute. Und natürlich, viele Staaten lehnen dieses Recht heute ab, mit allen möglichen Begründungen. Nur ist es interessant, dass gerade solche Staaten, die die Todesstrafe für Mörder ablehnen, die kämpfen dafür, für das Recht der Abtreibung. Also die, die niemanden getötet haben, die können getötet werden, wenn gewisse Voraussetzungen da sind und die sind sehr niedrig gehalten. Und das bedeutet übrigens, nach UNO-Aussagen werden heute weltweit über 40 Millionen Babys abgetrieben. Das heißt, seit der Liberalisierung nach der 68er Revolution sind über 1 Milliarde Babys getötet worden. So etwas hat es noch nie gegeben in der ganzen Menschheitsgeschichte. Und gerade die Nationen, die sagen, wir sind für Gerechtigkeit und für Menschenrechte und so weiter, die bedrängen sogar die, die für das Lebensrecht sich einsetzen. Es ist unglaublich. Aber dann auf der anderen Seite, für die Mörder setzen sie sich ein. Ja? Und der Punkt ist natürlich der, Gott weiß schon, warum er das so eingesetzt hat. Also allen Argumenten zum Trotz, das ist eine Abschreckung. Und wenn dann eben diese Staaten erleben, wie die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wie der Herr Jesus das in Matthäus 24 angekündigt hat für die Endzeit, müssen sie nicht erstaunt sein. Das ist das Problem. Ja, jetzt gehen wir weiter und zwar kommen wir zu Hebron als nächste Zufluchtsstadt, also da auf dieser Seite des Jordans. Hebron, da unten. Ich habe das jetzt wiederholt erklärt. Hebron heißt Gemeinschaft. Übrigens das Wort Chaver, Freund, Genosse. Man kennt vielleicht das Lied Shalom Chaverim, Shalom Chaverim. Chaverim, das ist Mehrzahl von Chaver. Das ist ein Genosse, ein Freund. Und mit dem Chaver hat man eben Hebron, Gemeinschaft. Ja? Jetzt 1. Korinther 1, Vers 9 zeigt uns, was das bedeutet im Blick auf Gott, der uns Zuflucht und Stärke ist. Gott ist treu. durch welchen ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Und weiter. Möchte ich 1. Johannes 1, Vers 5 aufschlagen, was nicht auf der Folie steht. 1. Johannes 1, Vers 5. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie er in dem Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Dieses Blut ist die Basis für diese Gemeinschaft. Und von dieser Gemeinschaft lesen wir vorher in Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, auf dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, auf dass eure Freude völlig sei. Diese wirkliche, tiefe Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn durch den Heiligen Geist, das ist eben diese Gemeinschaft bringt uns zur völligen Freude. Also in der Drangsal nimmt man Zuflucht nach Hebron und da erfährt man die völlige Freude in der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Und dann noch 2. Korinther 13, kann man auf dem Skript korrigieren. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das zur Gemeinschaft. Und wenn wir schon beim Bibelverse korrigieren sind, noch unter Punkt 2, der Tod des hohen Priesters bringt Sühne. Das muss natürlich nicht 19,6, sondern 20, Vers 6 heißen. Also nach dem Tod des Hohenpriesters kehrt der Mensch, der in Drangsal gekommen ist, Zuflucht genommen hat in der Zufluchtsstadt, da kann er wieder heimkehren. Und das ist eben ein Hinweis, wie gesagt, auf den Herrn Jesus, unser großer Hohenpriester, der gestorben ist und aufgrund seines Todes gibt es eben Befreiung aus aller Drangsal. Der nächste Ort, jetzt gehen wir rüber in das heutige Jordanien, aber das war früher Israel. Das sollte man der UNO auch mal erzählen. Und zwar, Bezer heißt Golderz. Und da lesen wir in Hiob 22, in den Worten von Eliphaz. Ich war die Freunde von Hiob, die haben viel, viel Wahres gesagt, nur haben sie eben vieles zur falschen Person gesagt und auf die falsche Zeit in der Heilsgeschichte angewendet. Sie haben Dinge dargelegt, wie wenn Gott schon damals eine direkte Regierung gehabt hätte, wie im tausendjährigen Reich, wo Gott eingreifen wird und das Unrecht sofort bestrafen wird. Aber zur Zeit von Hiob und auch zu unserer Zeit hat Gott wesentlich eine indirekte Regierung. Und darum kann der Gesetzlose blühen und der Gerechte kann leiden. Und das haben sie nicht verstanden. Und wir haben viel Wahrheit gesagt, die korrekt wäre für eine andere Zeit in der Heilsgeschichte, aber sie haben es falsch angewendet. Und damit haben sie sehr viel Unrecht begangen gegenüber Hiob. Aber eben, man muss die Dinge so lesen, in ihrem Wert und richtig einordnen. Und dann wird das Buch Hiob eine Fundgrube an geistlichen Wahrheiten. Die haben schon viel erkannt, aber falsch angewendet. Und jetzt richtig angewendet, Hiob 22, Vers 21. Eliphaz, und sein Name bedeutet, mein Gott, Eli, ist Feingold, Phas. Verkehre doch freundlich mit ihm, mit Gott, und halte Frieden, Dadurch wird Wohlfahrt über dich kommen. Empfange doch Belehrung aus seinem Mund und nimm dir seine Worte zu Herzen. Sieht man, das ist eine Art Wohlstandsevangelium. Wenn man eben Dinge, die sich auf das tausendjährige Reich sehr wohl beziehen, auf die heutige Zeit anwendet. Sie sagen, wenn du mit Gott Frieden hältst, dann wird Wohlfahrt über dich kommen. Nein, wenn über Hiob kam, viel Wohlfahrt, aber das war ihm nicht garantiert. Und darum konnte es eben auch sein, dass er durch ganz, ganz schwere Zeiten zu gehen hatte. Empfange doch Belehrung aus seinem Mund. Richtig? Da müssen wir zu allen Zeiten. Da gibt es keinen Unterschied. Und nimm dir seine Worte zu Herzen. Wenn du zu dem Allmächtigen umkehrst, so wirst du wieder aufgebaut werden, wenn du Unrecht entfernst aus deinen Zelten. Und lege das Golderz in den Staub und das Gold von Ophir unter den Kies der Bäche. So wird der Allmächtige dein Golderz und dein glänzendes Silber sein. Denn dann wirst du an dem Allmächtigen dich ergötzen und zu Gott dem dein Angesicht erheben. Du wirst zu ihm beten und er wird dich erhören. Und so weiter. Ist das nicht wunderbar? Mein Gott ist Feingold, sagt, so wird der Allmächtige dein Golderz und dein glänzendes Silber sein. Dann wirst du dich an dem Allmächtigen ergötzen, erfreuen. Und da wird übrigens klar, dass eben Gold ein Bild der göttlichen Herrlichkeit ist, der Herrlichkeit Gottes. Und dann versteht man eben auch in der Stiftshütte all diese Geräte, die aus feinem Gold hergestellt waren, wie die goldene Menorah, der siebenarmige Leuchter, der goldene Schaubrottisch und auch der goldene Räucheraltar, die weisen alle auf die Herrlichkeit des Herrn Jesus hin. Und eben Bezer ist der Ort der Zuflucht in der Not. Und dann erkennt man die Herrlichkeit und die Schönheit des Herrn Jesus, des Sohnes Gottes, des Allmächtigen, der unser Golderz sein will, an dem wir uns erfreuen, ergötzen können. Nächste Stadt, Ramoth. Da drüben in Gilead, für die, die schon mit dem Bus durchs Jordantal hinaufgefahren sind zum See Genezareth, das ist ja eine, hier im sogenannten besetzten Westjordanland eine gesicherte Straße. Muss man also keine Angst haben, dass das irgendwie gefährlich ist. Das ist alles von der Armee gesichert. Man sieht keine Soldaten, ist nicht nötig. Die provozieren nicht, indem sie sich zeigen, aber die sind da auf den Bergen stationiert und die sorgen dafür, dass diese Straße kein Problem ist. Aber ohne die Armee dürfte man nie über diese Straße rauffahren, das wär ein Problem. Also kann man da ganz ruhig hinauffahren und dann muss man eben, wenn man da rauffährt, von Jericho her, rechts schauen, dann sieht man diese Berge von Gilead und da oben ist Ramoth. Der Name heißt Höhe, da auf den Bergen von Gilead. Und da möchte ich nochmals lesen aus Jesaja 57, Vers 15. Diesen Vers haben wir schon gebraucht in Verbindung mit Kadesh, Heiligtum. Aber dort steht eben beides. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Das spricht von der Erhabenheit Gottes, die unerreichbar ist. Wenn wir kurz noch aufschlagen in, Moment, Hiob 11, da spricht Zophar, auch er spricht wunderbare Wahrheiten aus. Und er sagt in Hiob 11, Vers 7, kannst du die Tiefe Gottes erreichen? Oder das Wesen des Allmächtigen ergründen? Himmelhoch sind sie. Was kannst du tun? Tiefer als der Scheol. Was kannst du wissen? Länger als die Erde ist ihr Maß und breiter als das Meer. Also hier spricht er über diese himmelhohe Erhabenheit Gottes. Und es ist ja so, die weitest entfernten Sterne, die man mit dem Hubble-Teleskop sehen konnte, die werden berechnet auf etwa 15 Milliarden Lichtjahre oder gegen 15 Milliarden Lichtjahre. Das sind diese Galaxien, die man in den Bildern nur noch sieht als einen roten kleinen Punkt. Aber es sind ganze Galaxien, die wohl etwa, wie das üblich ist, 300 Milliarden Sterne umfassen. Und da ist man auch an ein Ende des wissenschaftlich Möglichen angelangt, denn das sind nur noch einzelne Photone, die da auf die Kamera stoßen, ganz langsam, werden gesammelt und da kann man es noch so aufnehmen. Von der Lichtstärke, man vergleicht den dummen Vergleich, aber von der Lichtstärke entspricht es dem Glimmen einer Zigarette auf dem Mond von der Erde aus gesehen. Ja, und das sind wirklich nur noch einzelne Photonen, die reinkommen. Da hat man eine Grenze erreicht, aber dahinter ist keine Mauer. Das bedeutet nicht, dass das Weltall ist dort am Ende. Und darum steht ja auch in Jeremia, dass man den Himmel nie wird ausmessen können. Es wird aber nicht so gesagt. Es wird gesagt, wenn man den Himmel oben ausmessen kann, dann wird Gott Israel verwerfen. Um zu sagen, Israel wird nie verworfen werden und man wird es nie ausmessen können. Und hier sagt Zophar, Himmel hoch, so erhaben ist Gott. Und es ist wirklich unerfasslich für das menschliche Denken. Und dann dazu noch aus Jesaja 55. Vers 8, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das ist ein so wichtiger Vers, um zu zeigen, dass die Weisheit Gottes unerreichbar ist. Und wenn Menschen Fragen haben im Blick auf die Gerechtigkeit Gottes, ist das jedes Mal eine Hilfe, diese Stelle. Was wir verstehen und was wir als gerecht anschauen, oder wenn uns Ideen kommen, wie Gott eigentlich anders handeln sollte, als er gehandelt hat, müssen wir uns im Klaren sein, wer sind wir? Und sein Denken ist so erhaben wie das Weltall über uns und es ist unerfasslich. Ich meine, 15 Milliarden Lichtjahre. Wir können mit diesen Zahlen jonglieren, aber was bedeutet das? In einer Sekunde legt das Licht einen Weg von ungefähr 300.000 Kilometer zurück. Ungefähr siebenmal um die Erde. In einer Sekunde. Also gehen wir mal schnell siebenmal um die Erde. Sind Sie dort? Ja, in einer Sekunde, das war eine Lichtsekunde. Aber jetzt diese Distanz mal 60, das ist eine Lichtminute. Und dann diese Distanz mal 60, dann haben wir eine Lichtstunde. Und dann das mal, diese Distanz mal 24, dann haben wir einen Lichttag. Und jetzt nochmal 365. Jetzt haben wir ein Lichtjahr. So, sind wir dort? Und das mal 15 Milliarden. Und dann ist es nicht fertig. Ja, wer sind wir, wenn wir die Gerechtigkeit Gottes in irgendeinem Punkt in Frage stellen, müssen wir uns im Klaren sein, wer sind wir? Wir sind in unseren Empfindungen, was Gerechtigkeit anbetrifft, so belastet, weil unsere Empfindungen sind durch so viel Unrecht in unserem eigenen Leben verhärtet. Bei dem Herrn Jesus war das ganz anders. Er hat Unrecht in dieser Welt ganz anders empfunden als wir, weil er diese Verhärtung, die wir von Kind auf und dann junge Erwachsene und dann noch weit erlebt haben. Er war immer der Vollkommene. Und er hat das ganz anders empfunden. Und darum war er auch ein Fremdling auf dieser Erde. In Johannes 2 lesen wir, er war in Jerusalem und er vertraute sich den Menschen nicht an, weil er wusste, was in den Menschen ist. Und so war er einsam hier auf dieser Erde. Er, der vollkommen Gerechte. Und so hilft uns eben Jesaja 55 zu verstehen, Gottes Gedanken sind so erhaben über uns. Und das lernen wir in Ramoth. Wenn wir uns fragen, warum? Warum musste ich diese Wege gehen? Warum ist das geschehen? Und dann dürfen wir uns immer wieder selber diesen Trost zusprechen. Er weiß warum. Und es gibt Dinge, die, da bekommen wir Antwort hier auf der Erde. Manchmal aber erst nach Jahren. Und es gibt Dinge, da werden wir die Antwort hier nie bekommen. Und trotzdem können wir ruhig werden, weil wir wissen, er ist der Gerechte. Abraham sagte zu Gott im Zusammenhang mit der ganzen Sache von Sodom und Gomorra: Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Und die Antwort ist, ja natürlich. Und zwar absolute Gerechtigkeit. In der Ewigkeit werden keine Fragen mehr offen sein in Bezug auf die Gerechtigkeit Gottes. Es wird alles klar sein. Und dann werden wir nur noch anbeten. Noch ein Beispiel dazu aus Offenbarung 15. Dort sieht der Seher von Patmos Ermordete, deren Seelen im Himmel sind. Und da sieht sie im himmlischen Tempel, also im himmlischen Heiligtum, in der Höhe. Und die sind da vor dem himmlischen Tempelhaus, bei dem Meer, das ist im Salomo-Tempel schon, 1. Könige 7, Vers 23, das gigantische Waschbecken für die Priester. Das wird dort genannt wie ein gläsernes Meer. Es ist nicht gläsern, aber wie? Denn das Waschbecken war ja aus Kupfer. Und wenn das Kupfer ganz, ganz fein bearbeitet wird, dann ist es wirklich ein Spiegel. Ich habe das schon ausprobiert. Man sieht sich super drin im Spiegel. Ich sage nicht, man sieht super aus unbedingt, aber man sieht sich super, ja, da drin. Und darum wird es genannt, wie ein gläsernes Meer. Und da heißt es, und ich sah, wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt. Und die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen. Und sie hatten Harfen Gottes. Diese Überwinder, die starben, weil sie, also die starben, ich müsste sagen, die werden sterben, oder noch komplizierter, die werden gestorben sein, weil sie das Tier, die Zahl des Tieres nicht akzeptieren werden, um noch weiter kaufen oder verkaufen zu können, und sie werden das Bild des Tieres nicht anbeten. Und dann gehen sie in den Himmel, weil sie getötet werden. Und jetzt haben die Harfen in der Hand, die sind da beim Gläsernen Meer, das war der Ort im Tempel in Jerusalem, der entsprechende Ort, wo die Leviten an normalen Tagen die Psalmen aufgeführt haben. Und dann heißt es, und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen. sich vorstellen, das sind Leute, die ermordet worden sind. Und die sagen, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege. Die sagen nicht, warum, warum und warum ich? Nein, die beten Gott an, sie geben ihm Recht. Seine Wege sind recht, er weiß warum. Er hat einen höheren Plan, der erst in der Ewigkeit klar wird. Es ist wie bei einem Teppich. Wenn man unten, beim kunstvoll geknüpften Teppich, unten schaut, ein Gewirr von Fäden. Und von der anderen Seite, das ist der Blick der Ewigkeit. Ein perfektes Muster. So wird das sein. Und die singen da, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte nicht dich, Herr, fürchten und deinen Namen verherrlichen? Denn du allein bist heilig. Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten. Denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Und noch etwas Schönes. Die singen das Lied Moses und das Lied des Lammes. Johannes, hier im Himmel, wusste natürlich sofort, was das ist. Das ist eine Sabbatfeier im Himmel. Und zwar, immer am Sabbat hat man im Tempel in Jerusalem gesungen aus dem Lied Moses, 5. Mose 32, wo es unter anderem heißt, der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht, ein Gott der Treue und so weiter. Das ist das Lied Moses und dann das Lied des Lammes, das ist 2. Mose 15, nach dem Durchzug durchs Rote Meer, nach dem Passalam in Ägypten haben sie dann dieses Lied gesungen. Und das war immer die Weise am Sabbat im Tempel. Also Johannes wusste sofort, die sind in die Sabbatruhe eingegangen. Ich war, die Gemeinde steht nicht unter dem Gesetz und hat keinen Sabbat zu beobachten. Sondern der Tag des Herrn ist die Erinnerung an den Sieg und die Auferstehung des Herrn Jesus. Aber wir haben in Hebräer 4 diese Verheißung, auch für die Gläubigen der Gemeinde, also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volke Gottes übrig. Diese Sabbatruhe werden wir im Himmel erfahren. Und das ist übrigens nicht Passivität. So, ewig Passivität. Und es gibt manche Leute, die sagen, ach, die armen Christen, die werden dann auf einer Wolke sein und Posaune spielen. Ja gut, für einen Musiker 5 Stunden pro Tag, das kann wirklich etwas Schönes sein, aber nein, nirgends in der Bibel steht sowas. Die Ewigkeit wird nicht eine Passivität sein. Aber etwas sehen wir, was sein wird, diese Anbetung und noch viel mehr dazu. Diese Anbetung hier im himmlischen Heiligtum und die Anerkennung, dass Gottes Wege alle recht sind. Weil er erhaben ist über allem. Unerreichbar. Das ist Ramoth in Gilead. Und dann möchte ich noch aufschlagen aus Epheser 3. Vers 18. Ich lese schon ab Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, auf das ihr völlig zu erfassen vermöget, mit allen Heiligen, welches die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe sei. Und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, auf das er erfüllt sein möge zu der ganzen Fülle Gottes. Da wird die Höhe auch erwähnt. Nur, es kommt dazu, die Breite, die Länge, die Tiefe wird auch erwähnt. Es geht um den Ratschluss Gottes, wie der Herr Jesus alles erfüllt hat. Und da muss man alle diese Maße beachten. Die Breite. Das Heil, das Gott von Ewigkeit in seinem Herzen hatte, indem er den Herrn Jesus als Lamm Gottes zuvor erkannt hatte, vor Grundlegung der Welt, 1. Petrus 1, das umfasst die ganze Menschheit. Er wollte nicht nur einen Teil retten. Gott hat allen Menschen das Heil angeboten. Und darum heißt es in Johannes 3, Vers 16 nicht, also hat Gott die Auserwählten geliebt. Das wäre auch richtig. Aber es steht, also hat Gott die Welt geliebt. Denn diese Breite des Ratschlusses umfasst alle Menschen. Der Herr Jesus ist gekommen in diese Welt, um für alle zu sterben. Und allen wird die Möglichkeit angeboten, dass sie errettet werden könnten, wenn sie nur bereit sind, wenn Gott sie zieht, auch nachzugeben, Buße zu tun und wirklich sich dem Herrn voll zu unterwerfen und radikal umzukehren. Das ist die Breite. Und die Länge, der ganze Ratschluss geht zurück in die Ewigkeit. Vor ewigen Zeiten, sagt 2. Timotheus 1, hat Gott uns diese Gnade gegeben, schon bereitgestellt. Vor ewigen Zeiten. Und der Heilsratschluss geht in alle Ewigkeit, ohne Ende. Das ist die Länge. Und dann, wie gesagt, Breite und die Länge und die Tiefe. Und das ist schwieriger als alles andere zu verstehen. Der Herr Jesus hat sich nach Philipper 2 erniedrigt, er, der Gott gleich war, von Ewigkeit her. Aber er hat sich erniedrigt, indem er Knecht wurde. Engel sind auch Knechte. Aber er wurde nicht ein Engel, sondern ein Mensch. Indem er kam als die Gestalt eines Menschen angenommen hat. Und dann wird in 7 Stufen gezeigt, Stufe 6, er war gehorsam bis zum Tod, aber nicht irgendein Tod, sondern bis zum Tod am Kreuz, diesem schändlichen Tod. Aber auch das umfasst noch mehr. Denn das, was die Menschen dem Herrn Jesus angetan haben, das ist unbeschreiblich und unfasslich, diese Leiden. Aber wir können noch viel weniger erfassen, was es bedeutet, dass in den 3 Stunden der Finsternis hat Gott ihn mit all unserer Schuld beladen. Er, der Reine, der nie etwas mit Sünde zu tun haben wollte. Er, der so fremd war in dieser Welt, weil er mit dieser Ungerechtigkeit gar nichts zu tun hatte. Er wurde von Gott mit unserer Schuld beladen. Unsere Ungerechtigkeiten haben ihn erreicht. Er ließ ihn treffen, unser aller Ungerechtigkeit. Und dann hat Gott ihn verlassen. Und er hat geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wurde als Mensch von Gott verlassen und war dort allein in diesen Stunden der Finsternis. Und der ganze Zorn Gottes, der uns hätte treffen müssen in Ewigkeit im Feuersee, hat ihn getroffen. Diese Tiefe werden wir nie ausloten können. Niemand kann da hineinschauen als nur Gott selber. Der Vater kann das erfassen. Und es ist auch interessant, bei dem Altar der Stiftshütte, der in Shiloh stand, wie wir gesehen haben im Buch Josua, Kapitel 18, der Altar war so gebaut, der musste auf einer Erhöhung sein, damit von unten her ein freier Zugang war für den Sauerstoff. Es gab ein Gitter im Altar auf halber Höhe und darüber war das Holz geschichtet. Und der Punkt, wo das Feuer am heißesten ist, ist da, wo der Sauerstoff das Feuer nährt. Das heißt, der heißeste Punkt war dem menschlichen Auge verborgen. Und so gibt es eine Glut in den Leiden des Herrn Jesus, die ist für uns Menschen unerfasslich. Und das hat eben damit zu tun mit dieser Tiefe. Und dann müssen wir noch etwas erfassen, heißt es hier, und zwar die Höhe. Es ging alles aus von diesem erhabenen Gott, der bereit war, seinen Sohn hinabsteigen zu lassen in die tiefsten Tiefen. Und diese Höhe Gottes, sie ist unerreichbar, erklärt uns Zophar. Und das alles zusammen. Und eben gerade die Höhe wird ausgedrückt durch Ramot. Und wir müssen genau lesen, wie es hier heißt. Es ist ja unbegreiflich, alles, was wir jetzt gesehen haben. Und trotzdem heißt es hier, auf das ihr völlig zu erfassen vermöget, mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe sei, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, auf das sie erfüllt sein mögen zu der ganzen Fülle Gottes. Wir sollen das erfassen und dann heißt es, die alle Erkenntnis übersteigende Liebe. Wie geht das? Wie geht das? Das funktioniert. Und man muss nur einmal so ganz gescheite Leute fragen, zum Beispiel solche, die wirklich gute Physiker sind. Was ist ein Elektron? Man sagt, ein Elektron hat diese und diese Ladung. Aber was ist ein Elektron? Das weiß niemand. Niemand hat eine Ahnung, was das ist. Man kann genau sagen, was die Ladung ausmacht und so weiter, aber niemand weiß, was das ist. Und so übersteigt das völlig. Und wenn ich schon von Elektronen, den kleineren Teilen in den Atomen spreche, dann geht es ja hier letztlich um Quantenphysik. Und ein Spezialist für Quantenphysik, das ist so etwas vom Schwierigsten in der Physik, der hat gesagt, wenn jemand sagt, er habe Quantenphysik verstanden, dann hat er bewiesen, dass er nichts verstanden hat. Weil es geht um Dinge, die kann man sich gar nicht vorstellen. Und trotzdem arbeitet man damit und rechnet. Und man kann das wirklich brauchen. Und so ist es auch in der biblischen Erkenntnis. Wir können Dinge verstehen, die wir gar nicht wirklich verstehen. Das ist so. Gott ist gar nicht zu erfassen, aber das, was er uns über sich sagt, können wir wirklich verstehen und wir können darüber reden, auch wenn wir eben sagen, natürlich übersteigt das alle unsere Erkenntnis. Aber wir können darüber reden, wir können uns daran freuen und wir wissen, dass wir das nie erfassen werden, in Ewigkeit nie. Und darum wird es auch nie langweilig werden, in Ewigkeit. Wir werden immer tiefer in die Tiefen Gottes hineinschauen, in die Höhe Gottes hineinschauen. Wir werden nie aufhören in Ewigkeit, weil Gott ist unerfasslich. Aber trotzdem können wir ganz vernünftig darüber konkret sprechen, was die Bibel uns sagt über die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Und wir müssen ja auch daran denken, in 1. Korinther 13 lernen wir, dass wenn wir in die himmlische Herrlichkeit kommen, wird es so weit kommen, dass wir eine vollkommene Erkenntnis bekommen werden. Also wirklich als Einzelner, denn der Apostel Paulus sagt, jetzt erkenne ich stückweise, aber dann werde ich vollkommen erkennen, wie ich erkannt worden bin. Er spricht also von seiner Art des Erkennens. Und diese Art ist unsere Erkenntnis auch heute stückweise. Aber es wird der Tag kommen, wo wir nicht mehr stückweise erkennen, sondern als Einzelne vollkommen erkennen. Ja, aber nach der Entrückung, wenn wir in die Herrlichkeit kommen, vollkommene Erkenntnis. Aber mindestens 7 Jahre später, ich war x plus 7 Jahre, und dann kommt die Wiederkunft des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Und da liest man in Offenbarung 19 Folgendes. Der Jesus kommt aus dem Himmel. Und ich sah den Himmel geöffnet und sieh ein weißes Pferd und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig. Das ist der Herr Jesus. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewande und sein Name heißt das Wort Gottes. Verschiedene Namen, treu, wahrhaftig, das Wort Gottes, aber er trägt einen Namen, den niemand kennt als nur er selbst. Dann bleibt doch ein Geheimnis in seiner Person. Obwohl wir ihn dann völlig erkennen werden. Ja? Weil er der Unerfassliche ist. Aber gerade darin liegt es, dass wir in Ewigkeit immer mehr von ihm werden verstehen dürfen. Und eben dieser hohe, erhabene, von ihm spricht Ramoth. Und Der Heilige Geist möchte uns eben dahin führen, wenn wir in Not sind, dann ist alles schwierig, oder? Und dann kann man sagen, alles ist so einfach gesagt. Ja, und trotzdem, der Heilige Geist möchte uns daran erinnern, er ist der Hohe und Erhabene, er weiß warum. Und er wird einmal in der Ewigkeit uns dieses Licht geben, wenn wir es hier auf Erden noch nicht bekommen sollten, um zu verstehen, warum. Und dann bleibt noch Golan. Da, auf den Golanhöhen. Übrigens, da am Fuß der Golanhöhen, beim See Genezareth, da gibt es ein Kunstwerk. Da sieht man so eine große Figur von jemandem, der seine Fischerroute auswirft, um im See Genezareth zu fischen. Und dieses Kunstwerk heißt Chalom Assad, der Traum von Assad, wieder einmal im See Genezareth zu fischen. Ja, die Golanhöhen, die gehörten ja bis 1967 zu Syrien. Und die Syrer haben mit schweren Waffen ständig darunter geschossen. Und die Kibbuzim hier beschossen bei ihrer Arbeit auf dem Feld. Es war furchtbar. Darum heißt, aber ein der Kibbuze hier heißt Al-Magor. Das ist ein Wort aus Jeremia. Keine Furcht. Die sagen sich, wir gehen aufs Feld, wir haben trotzdem keine Angst, auch wenn Assad uns ständig beschießt. Aber dann im Sechstagekrieg, als die Syrer zusammen mit den anderen Armeen Israel wieder zum zweiten Mal versuchten zu vernichten, haben sie ihm die Golanhöhen weggenommen und nie mehr zurückgegeben. Und darum hat ein Künstler da den Traum von Assad gemacht, dass er wieder mal im See Genezareth fischen könnte. Aber es ist ein unerfüllter Traum. Ja, die Golanhöhen gehörten eben schon damals nach Gottes Ratschluss zu Israel und da sollte die Zufluchtsstadt sein, Golan. Und Golan kann man übersetzen mit Exil. Dazu lesen wir aus 1. Petrus 1, Vers 17. Es ist so, der erste Petrusbrief richtet sich an bekehrte Juden. Darum werden sie schon in Kapitel 1, Vers 1 angesprochen als den Fremdlingen von der Zerstreuung von Galatien, Kappadokien, Asien und so weiter. Das sind verschiedene Provinzen in der heutigen Türkei. Und der Ausdruck Zerstreuung bedeutet im Griechischen Diaspora, bedeutet Juden, die im Ausland als Fremde wohnen. Und in diesem Fremdlingsbrief lesen wir dann in Vers 17: Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, sondern von eurem eitlen erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Hier wird gesprochen über die Zeit unserer Fremdlingschaft, in der wir in Gottes Furcht vorangehen sollen. Das heißt, wir werden gesehen als Fremdlinge hier auf Erden. Es ist nicht wirklich unser Zuhause. Unser Bürgertum ist in den Himmeln. 1. Petrus 3, Vers 20. Und darum haben wir hier werden wir nie den Stand erreichen, wo wir wirklich sagen, da sind wir zu Hause und da haben wir keine Probleme mehr. Wir werden immer Probleme haben. Manchmal denkt man, jetzt habe ich diese zwei Probleme, aber wenn die weg wären, dann wäre ich wieder ganz glücklich. Und dann sind sie weg und dann haben wir wieder andere Sorgen. Es ist so, es wird nie ganz aufhören. Aber wir müssen uns bewusst sein, wir sind in Golan, im Exil hier, in der Fremde. Die Heimat kommt. Aber das haben wir gesehen in Offenbarung 15. Dort sehen wir die Sabbatruhe des Volkes Gottes. Dann wird es keine Versuchung mehr geben, keine Zahl des Tieres und kein Bild, das es zu überwinden gilt. Kein Stress mehr. Nichts mehr, was uns Mühe macht. Sondern das bedeutet Sabbat. Nicht Passivität im Himmel, sondern alles wirklich Stress weg. Aber jetzt sind wir in der Fremde. Und wir können hier nie wirklich zu Hause sein. Und wenn uns der Herr ein schönes Zuhause gegeben hat, müssen wir immer wieder uns sagen, aber wir sind Fremdlinge, wir sind nicht da zu Hause. Und eben, man kann sich dann so schnell mal ganz, ganz wohl fühlen. Aber wir müssen denken, nein, unsere Heimat ist da oben. Und in dieser Fremdlingschaft ist aber der Herr unsere Zuflucht und Stärke, eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsalen. Und wie Luther das gedichtet hat in seinem Lied, das geht ja darauf zurück, ein feste Burg ist unser Gott. Noch 1. Petrus 2, Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als die ihr ohne Bürgerrecht seid, dass ihr euch enthaltet von den fleischlichen Lüsten, welche gegen die Seele streiten, indem ihr euren Wandel unter den Nationen ehrbar führt, auf dass sie, wenn sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung, wenn Gott einmal als Richter kommen wird. Aber jetzt sollen wir eben diesen Weg des Exils, Golan, gehen, treu, aber so, dass wir ein Zeugnis sind für diese Welt und dass die Welt keinen Anlass findet, um berechtigterweise gegen uns zu sprechen. Wir gehen zurück zu Josua 20. Schön, wenn ich einmal nichts sage. Ja, es braucht die Ruhe dazwischen. Und dann lesen wir jetzt weiter in Kapitel 21. Das heißt, ich habe ja noch nicht gelesen ab Vers 7, stimmt's? Ja, das will ich vorlesen, denn ich habe gesagt, das Wichtigste ist das Wort Gottes. Und dann kommt die Auslegung. Und sie heiligten Kadesh, Heiligtum, in Galiläa, im Gebirge Naphtali. Naphtali heißt mein Kampf. Das haben wir schon gesehen. Der Jesus hat seinen Dienst begonnen in Kapernaum und das war eben nicht mehr in Sebulon, wo er lange wohnte. Sebulon heißt Wohnung in Nazareth, sondern Kapernaum ist in Naphtali, mein Kampf. Und dann hat er seinen öffentlichen Dienst, der eben ein Kampf war, begonnen. Und hier haben wir Kadesh, diesen Ort eben in Naphtali, in einem Stammesgebiet, das sagt, wir sind im Kampf. Und dann, und Sichem, Schulter, im Gebirge Ephraim. Und Ephraim heißt doppelte Fruchtbarkeit. Ja, durch die Not hindurch macht uns Gott auch fruchtbar, und zwar doppelt fruchtbar. Durch die Not entsteht Frucht in unserem Leben. Und Kirjat Arba, das ist Hebron, im Gebirge Juda. Kirjat Arba, Stadt von Arba, war der ursprüngliche Name. Arba war ja einer dieser Rephaim, dieser Riesen von den Kindern Enaks. Und diesen Arba musste Kaleb besiegen und dann konnte er diese Stadt, die Gemeinschaft bedeutet, in Besitz nehmen. Um eben diese Zufluchtsstadt der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und mit dem Vater, verbunden mit der völligen Freude, zu erreichen, da muss man eben diesen Feinden im Land, die ein Bild sind von den geistlichen Mächten der Bosheit in den himmlischen Örtern, muss man eben siegreich widerstehen. Im Gebirge Juda. Und Juda heißt Lobpreis. Ja, und so führt uns eben diese Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn dazu, dass wir anbeten. Der Judasbrief ist er geschrieben von einem Mann, der Juda hieß. Ja? Judas, das S ist einfach die griechische Aussprache von diesem Namen, Jehuda. Auf Griechisch sagt man Judas, weil man eben ein S am Schluss eines Namens als männlich empfindet. Wie eben Moses, Jeremias, Jesajas, so Judas. Und jetzt lese ich aus dem Judasbrief, also von dem Mann, der Lob und Preis bedeutet. Ich sage nicht so gern Lobpreis, denn dann denke ich an einen Schlagzeuger und an eine Band, die ständig klopft, aber loben reicht ja, preisen reicht ja. Warum Lobpreis? Ja, also Lob oder Preis. Und der Brief, der von so vielen Nöten spricht, endet mit Lob. Jetzt hätte ich fast gesagt Lobpreis. Judas Brief, Vers 24. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos darzustellen vermag, mit Frohlocken, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in alle Zeitalter. Amen. Ist das nicht eindrücklich, wie dieses Lob am Schluss steht nach all diesen Nöten? Ja, das daran soll uns erinnern, wenn wir diese Namen lesen. Hebron im Gebirge, Juda. Und jenseits des Jordan von Jericho, gegen Osten, bestimmten sie Bezer, Golderz, in der Wüste, in der Ebene. Oh, in der Wüste. Es ist heiß, drückend. Ja, und das spricht eben von den Prüfungen dieses Lebens, aber da ist der Zufluchtsort. Bezer, Golderz, vom Stamm Ruben. Was heißt Ruben? Ja, die Mutter von Ruben sagte, als er auf die Welt kam, Reuven. Man sagt Ruben, sagt man Reuven. Reuven, siehe, ein Sohn. Das war ein trauriger Sohn. Aber dieser Name, siehe, ein Sohn, weist uns eben auf den hin, der, von dem es in Jesaja 9, Vers 6 heißt, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Johannes 3, Vers 16. Reuven, siehe, ein Sohn. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder und so weiter. In Ruben. Und dann lesen wir weiter. Und Ramoth, Höhe in Gilead vom Stamm Gad, und Golan, Exil, Fremdlingschaft, in Bashan vom Stamm Manasse. Manasse heißt der Vergessenmacht. Ich habe diese Tage von Josef gesprochen und von diesen schrecklichen Nöten, die er erlebt hat als 17-Jähriger, von seinen Brüdern so abgelehnt und gehasst. Dauernd erlebte er diese Ablehnung. Und trotzdem, er ging immer wieder auf sie zu und hat nicht gesagt, mit denen spreche ich nicht mehr. Er ist hingegangen und sagt, übrigens, ich habe geträumt. Oh, jetzt kommt er wieder. Und er hat erzählt. Aber es waren Träume von Gott. Und er hat zu ihnen gesprochen. Der hat nicht einfach aufgehört und gesagt, ich bin jetzt so verletzt von meinen Brüdern, ich spreche nicht mehr mit denen. Er ist wieder gegangen. Und dann verkaufen die ihn nach Ägypten. Und wir wissen, was geschehen ist im Hause von Potiphar. Und er kam ins Gefängnis für Jahre und musste sich sagen, was mache ich hier? Ich kann keine Ausbildung machen. Damals im Knast in Ägypten. Heute kann man einen Master machen im Gefängnis. Aber eben keine Ausbildung machen. Und dann dieser Mundschenk hat mich vergessen. Einfach sitzen lassen. Und dann mit 30 kommt er heraus. Und Gott wendet sein Schicksal so wunderbar und er bekommt diese Asnat aus der Hand Gottes. Und sie kriegen Kinder. Und eines heißt Manasse und das heißt, der vergessen macht. Und er hat sich wirklich gesagt, ich will nicht einfach immer studieren, was früher war. Ich will das wirklich auf die Seite tun und vergessen. Manasse, das ist so wichtig. Wir haben gerade diese Tage gesprochen, einer sagt, also ich habe Alzheimer, nur weil er ein paar Dinge vergessen hat. Das ist nicht Alzheimer. Ich habe ihn gefragt, welcher Tag ist heute? Und er sagt, Mittwoch. Das ist alles okay, ja? Das ist so eine der ersten Fragen, die der Arzt stellt. Was ist heute für ein Tag? Ja, Juni. Dann ist nicht mehr gut. Aber eben, Gott hat unser Gehirn so geschaffen, dass es einen Filter hat. Und eben so wie ein Sieb wirkt, dass wir möglichst nur die wichtigen Dinge behalten, das andere können wir vergessen. Und es gibt dann eben Leute, die haben da einen kleinen Fehler und die vergessen kaum. Das sind so richtige Genies, die können alles Mögliche wiedergeben. Aber ich habe so einen Bekannten, der vergisst einfach nicht. Immer wieder, was vor 20 Jahren war und wie und was. Und dann besucht er wieder Leute, um über diese Probleme damals zu sprechen. Das ist wirklich eine Plage. Also danken wir Gott, wenn wir vergessen können. Und noch etwas, man muss es auch aktiv fördern, dass man Dinge eben vergisst. Und das war so, ganz konkret. Josef nimmt das Baby in die Hand, Manasse, der vergessen macht. Ist das nicht etwas Wunderbares, dass der Herr mir da in Ägypten jetzt dieses Baby schenkt? Unerwartete Freuden, die er da bekommen hat. In unserem Fall kann es etwas anderes sein. Aber da war es dieses Baby und er sieht die Freundlichkeit Gottes, zählt die Gütigkeiten Gottes auf, vergisst die nicht, um das andere zu vergessen. Und das war sein Rezept, warum er keine Klinik brauchte. Ich meine, eben, es gab gar keine Klinik, hätte er auch gar nicht gehen können. Aber er brauchte sie nicht. Der Herr hat ihm so geholfen, das zu vergessen. Und daran können wir denken bei Golan, dieser Zufluchtsstadt vom Stamme Manasse. Das waren die bestimmten Städte für alle Kinder Israel und für den Fremdling, der in ihrer Mitte weilte, auf das dahin fliehe. Ein jeder, der jemanden aus Versehen erschlagen würde, damit er nicht durch die Hand des Bluträchers sterbe, bis er vor der Gemeinde gestanden habe. So, jetzt haben wir ein bisschen Überzeit gemacht, aber ihr wart ein bisschen zu spät da. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, danke, dass du uns Zuflucht und Stärke bist, eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsalen. Herr Jesus, und danke, dass wir, die wir dir angehören, alle bezeugen dürfen, wie das in der Vergangenheit wirklich so gewesen ist. Immer wieder, dass wir in Nöten zu dir kommen durften. Und auch wenn wir dann immer noch unruhig waren, durften wir Zuflucht in dir finden und dann auch zur Ruhe gebracht werden. Und so bitten wir dich, dass du uns hilfst, immer wieder an diese Zufluchtsstätte zu denken, die uns daran erinnern, dass wir in dir alles haben. Und dass du uns auch über jede Not in unserem Leben hinweg hilfst, um in dir völlige Erfüllung und völliges Genüge zu finden. Wir preisen dich dafür. Amen. Amen.